Ja, ich habe so langsam die, ich bin zu lange im Büro Blues. Kennst du das?
Ja, das kenne ich sehr gut, das stimmt.
Ja, also wenn man als alter Camper nicht mindestens regelmäßig unterwegs ist, dann kriegt man irgendwann, wird man hebelig. Und bei mir ist es auch noch so, dass meine Frau dann irgendwann sagt, jetzt könntest du eigentlich mal wieder wegfahren.
Aber weißt du, was das Geile daran ist? Dass wir ja wissen, was uns dieses Jahr so alles erwartet und dass wir wissen, dass wir extrem viel unterwegs und draußen sein werden.
Richtig. So, da draußen, die zuhören, werden sich fragen, was ist denn da los? Wer sind denn die beiden? Ja, mich kennen sie hoffentlich. Dich kennen sie eigentlich auch, aber das machen wir jetzt gleich. Ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns, ja, wenn man so will, mit unserem zweiten Co-Host, aber das ist kein Ranking, sondern der ist mindestens genauso viel wert wie der liebe Dirk, nur ganz anders. Schön, dass ihr da seid.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, so, dann legen wir los. Stell dich doch mal kurz vor, weil danach kann ich was dazu sagen, was ja auch in der Vergangenheit schon mal war.
Ja, also mein Name ist Steven. Ich bin mit dem Kanal Draußen Mensch auf diversen Social Media Kanälen dieses Planeten unterwegs und bin seit einigen Monaten bei Camp Nation beschäftigt, also beim lieben Dirk, macht da das Marketing. Ursprünglich komme ich aus der Fotografie, war lange Zeit Fotograf für die deutsche Fernsehsendung Die Lindenstraße. Und da könnte jetzt der Peter einhaken, weil das war, glaube ich, mal der Aufhänger und der Teaser für eine Folge, der ich auch mal beiwohnen durfte.
Ja, also ich müsste jetzt wirklich auf Spotify gehen und den Folgentitel mir rausziehen. Ich glaube, wir haben, aber Lindenstraße war, glaube ich, auf jeden Fall im Titel mit drin. Hm. Wobei das Interessante ist ja, du hast ja auch Kinder. Sind ein bisschen jünger noch als meine Kinder. Mhm. Aber wenn ich meine Tochter mit 15 sage, hier, was ist, guck mal, der war Fotograf bei der Lindenstraße, dann guckt die mich mit großen Augen an und sagt, ja und, was ist das? Ist das hier die Straße um die Ecke oder so? Was ja eigentlich der Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, dass als das alles angefangen hat, ich weiß nicht, von wann du dabei warst, aber die Lindenstraße war ja sozusagen deutsche Fernsehrevolution.
Mhm. Das war sie auch bis zum Ende hin und ich befürchte ein bisschen, dass das auch das Verhängnis dieser Serie wurde, weil sie auch in der heutigen Zeit immer noch zu revolutionär war und zu diesem ganzen Senderkonstrukt der ARD gehören ja auch ganz viele dritte Sender wie der Bayerische Rundfunk und Co. Und die sind dann noch ein bisschen konservativ und wenn dann eine Trans die Hauptrolle spielt oder ein Transmann, wie man so schön sagt, dann finden das vielleicht die konservativen Rundfunksender da draußen langfristig nicht mehr so geil. Und ich glaube ein bisschen, dass das Verhängnis dieser Serie wurde, weil sie trotz allem immer noch zeitaktuell und brandaktuell war bis zum bitteren Ende.
Ja.
Und ich habe gerade gestern noch einen Artikel, also es ist immer noch in der Presse, ist die Lindenstraße immer noch präsent, einen Artikel gelesen, dass jetzt gerade zum Thema Ukraine, zum Thema Corona und all das, was so auf der Welt passiert. Genau, da fehlt tatsächlich im deutschen Fernsehen eine Sendung wie die Lindenstraße.
Die Ampelkoalition, endlich korrekt bewertet.
Korrekt, genau so sieht's aus.
Ja gut, also wir halten uns aus der Politik raus.
Komplett.
Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück,
ja,
weil ich nochmal kurz unseren lieben Zuhörern erklären will, warum, wieso, weshalb du heute mit dabei bist. Wie gesagt, du warst schon mal Gast. Ist eine tolle Folge damals gewesen. Lohnt sich anzuhören. Also wer nachschaut auf Spotify, auf Apple Podcasts oder was auch immer, der wird diese Folge finden. Da haben wir uns viel unterhalten, zusammen mit dem Dominik. Ich habe in der letzten Folge mit dem Dirk schon erklärt, dass der Dominik nicht mehr Co-Host des Podcasts ist. Wir jetzt eine neue Staffel machen und wir uns so ein bisschen geändert haben. Wir haben nämlich gesagt, okay, im Schwerpunkt bin ich so ein bisschen die Konstante. Das heißt, also ich werde mich immer mit Menschen unterhalten, aber ich möchte natürlich trotzdem eigentlich auch ein, zwei oder vielleicht auch drei, aber jetzt aktuell sind es zwei Menschen haben, die öfters da sind, einfach um so bestimmte Themen auch mal mehr in die Tiefe zu gehen, weil es natürlich bei Gästen immer darum geht, um deren Leben, um deren Geschichten, um deren Gefühle, um all das, was in deren Kosmos passiert. Aber es gibt ja auch viele, zum Beispiel Service-Themen, Produktvorstellungen, was auch immer. Bastel-Themen, kommen wir gleich noch drauf. Also es gibt genügend Themen, die man sehr gut besprechen kann, und da macht es mehr Spaß, das zu zweit zu machen, mhm, als alleine. Mhm. Und neben dem Dirk habe ich dich gefragt, und verhängnisvollerweise hast du ja gesagt.
Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig. Ne?
Genau, ich habe sanften Druck ausgeübt.
Ja. Ich quatsche ja unheimlich gerne mit dir, und gerade wenn es um Themen geht, die einen den ganzen Tag beschäftigen, natürlich geht es da viel, und du hast es ja eben schon aufgezählt, ums Thema Vanlife und ums Thema draußen sein, ums Thema mit Fahrzeugen unterwegs sein, da wird wahrscheinlich auch Business Camping eine Rolle spielen und das ist ja mittlerweile mein oder unser täglich Brot, und ich glaube, das ist eine Welt, in der wir uns auch sehr wohlfühlen, sonst hätten wir uns das ja nicht ausgesucht, und vielleicht können wir den einen oder anderen ja so ein bisschen infizieren.
Ja, das auf jeden Fall. Oder inspirieren, ne?
Oder inspirieren, also, ja.
Oder vielleicht auch den einen oder anderen von einem Riesenfehler abhalten, wer weiß. Vielleicht gibt's das auch. Mal gucken. Ja, und so werden wir das jetzt in Zukunft machen, und ich habe mir, so wie es beim in der letzten Woche mit dem lieben Dirk gemacht, so also würde ich es gerne auch mit dir machen, dass wir einfach so ein bisschen über Stephen Funk, wie spricht man eigentlich?
Funk.
Ja, Funk, Stephen, ja. Funk. Ja. Mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Also wir sind nicht investigativ, so rum ist richtig, sondern mir geht es einfach darum, dass unsere lieben Zuhörer da draußen auch mal so wissen, wer ist da eigentlich so hinter Mikro, mhm, und welchen Bezug du auch hast, weil das kann ich schon mal verraten. Ja, du mit sehr vielen Themen in Kontakt kommst. Ich glaube, inzwischen auch ein sehr großes, breites Wissen hast, mhm, aber vom Ursprung her aus der Fotografie kommst. Also vielleicht gib uns doch nochmal so ein bisschen einen Eindruck, wie bist du zur Lindenstraße gekommen? Weil Fotograf bei einer, und ist egal, ob man die kennt oder nicht, aber es war eine sehr große, sehr bekannte Serie. Das wird man ja auch nicht einfach so.
Ja, das stimmt. Das war ein lustiger Zufall. Also um ein bisschen weiter auszuholen, ich habe ums Millennium rum das Fotografenhandwerk gelernt, also richtig gelernter Fotograf mit IHK-Abschluss und Gesellenbrief in einem großen Werbestudio damals im Sauerland, und habe das mit dem Ziel gemacht, weil ich wollte unbedingt Kameramann werden. Mein großes Ziel war, aus dem hessischen Marburg raus nach Köln zu kommen und dort als Kameramann zu arbeiten, und habe mich damals schon in den 90ern informiert, was es da so für Ausbildungsmöglichkeiten gibt. War da damals auch beim Amt und wollte mich da entsprechend informieren, und die waren da, standen alle komplett auf dem Schlauch, als ich gesagt habe, ich würde gerne Mediengestalter, Digitale und Printmedien werden oder Mediengestalter Bild und Ton. Da haben die nie was von gehört. Das war ein Ausbildungsberuf, der noch sehr unbekannt war, weil der da noch in den Startlöchern stand. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach langer Suche habe ich dann meinen Ausbildungsplatz im Sauerland bekommen, habe meine Ausbildung gemacht, habe noch eine Zeit lang für die Firma gearbeitet und bin dann nach Köln und habe gesagt, hey, hier bin ich, jetzt will ich hier Kameramann werden.
Helfen. Wo war das mal. Im Sauerland?
Im Menden.
In Menden.
Menden im Sauerland, das ist so zwischen Unna und Dortmund. Berufsschule war in Dortmund. Ich habe in Iserlohn gelebt für die 3,5 Jahre, die ich dort war, in einem, ich glaube, 13 Quadratmeter Apart mit meiner erste eigene Wohnung. Wohnung, also mein, es war ein Zimmer unterm Dach, aber es hatte eine eigene
Loch.
Ja doch, das war auch für eine Person völlig ausreichend. Genau, und das Gute an meinem Ausbildungsbetrieb war, dass die auch ein Videostudio hatten, also eine angebundene Werbeproduktion. Die hatten ein angebundenes Tonstudio, und so ist man gleich vielfältig mit verschiedenen Medien in Berührung gekommen. Ich durfte da auch ab und zu mal sprechen und da mal Geschichten einsingen für Jingles oder so, und habe da Blut geleckt. Jetzt müsste ich ja noch weiter ausholen, warum wollte ich überhaupt Kameramann werden? Ich habe Mitte der 90er die Hauptrolle in einem Spielfilm gehabt. Wusstest du das noch nicht?
Nein, hör auf, Steven, du bist tatsächlich berühmt.
Ja, die haben mich damals auch in Marburg, hat der Film gedreht, weil der Regisseur, der liebe Florian Gärtner, Marburger ist. der hat damals Jugendliche oder junge Erwachsene gesucht, die Lust haben, in seinem Film mitzuspielen. Und er hat auch explizit nach, ich sag mal, Laiendarstellern gesucht, also nicht nach durchtrainierten und gut ausgebildeten Schauspielschülern oder Schauspielern, sondern eher nach authentischen Menschen von der Straße. Und ich habe mich da mit der Gitarre zum Casting gemeldet, weil das die Ursprungsidee war mal, dass es so eine Art Musical wird. Und ich habe mich da hingestellt und ich habe von vorne und blond ein Lied gesungen. Und viele Jahre später sagte mir der Regisseur auch, Steven, du hast die Rolle nur bekommen, weil du, nachdem du mit dem Lied fertig warst, so putzig geguckt hast. Ja, wer weiß.
Ist es noch? Irgendwo das Material?
Ich habe tatsächlich noch eine DVD davon. Die wurde uns vor kurzem so zum 10-Jährigen, ne, das ist auch schon wieder 10 Jahre her oder noch länger, zugeschickt. Aber die hat selbst meine Familie hat sie noch nicht gesehen. Also meine aktuelle Familie.
Ja, nicht schlecht.
Fremdschämen ist da noch sehr groß. Naja, auf jeden Fall hatte ich da Blut geleckt. Jetzt muss man wissen, dass der Film damals, als er produziert wurde, der Florian, der Regisseur, der durfte sich sein ganzes Team handverlesen aussuchen. Das bestand nur aus Freunden. Ne, also es war eine große Gang von alten Bekannten, von Leuten, mit denen er über Jahre hinweg gerne und viel zusammengearbeitet hat. Und klar, wenn das so ein befreundetes, aber sehr professionelles Team ist, denkt man, das ist Fernsehen. Ne? Also die sind alle locker, das ist total entspannt und irgendwie sind alle befreundet. Gut, viele Jahre später bin ich dann ja wirklich auch beim Fernsehen gelandet und habe dann gesehen, dass die Realität anders ist. Als damals bei dem Film, aber hat trotzdem gereicht, dass ich lange, lange Zeit dann dabei geblieben bin, also um die Kurve zu kriegen. Als ich dann nach Köln kam, habe ich dann erste Jobs bekommen als Setrunner, bin dann kurze Zeit später Setaufnahmeleiter gewesen, bin dann kurze Zeit später erster Aufnahmeleiter geworden von Formaten, die auch das jüngere Gemüse kennt. Ich weiß nicht, Do-It-Yourself, SOS war eine Handwerkersendung. Ich habe viel für MTV gedreht. Wir haben unter anderem die Supernanny produziert. Wir haben Germany's Next Topmodel produziert.
Oh, wie hieß denn die erste? Super, das weiß ich noch.
Katja Saalfrank. Ja, das war auch
Treppe die erste. Der Stille.
Genau, die Stille, ja, Treppe.
Die Stille, ja, Treppe. Genau. So. Genau.
Ja. Das war auch die erste und letzte. Sie hatte dann zwischendurch immer mal so Co-Psychologen und Co-Pädagogen dabei. Aber sie war die einzige echte Supernanny im deutschen Fernsehen.
Und wir haben auch, das muss man zur Ehrenrettung sagen. Ich habe hinterher später, Jahre später, sie 2-3 Mal noch im Fernsehen erlebt. Sie war ja wirklich eine Expertin. Also man hat nicht einfach irgendjemand genommen, sondern man hat jemand genommen, der auch im Nachhinein noch immer wieder als Experte hinzugezogen wird.
Ja, ja. Also das war eine ausgebildete Pädagogin mit mehrjährigen Erfahrungen in ihrem Berufszweig und verschiedenen Fortbildungen. Also die war schon vom Fach. Also das war nicht irgendwie bunt zusammengecastet und ausgedacht. Aber natürlich gab es im Hintergrund auch beratende Psychologen und Personal aus anderen Fachbereichen, die sie noch unterstützt haben in ihrer Arbeit. Ne? Ja, ein Mensch kann ja das Spektrum eines anderen Menschen nicht komplett abdecken. Das ist ja. Also es war auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Cool.
Habe ich jetzt soweit ausgeholt?
Also, nee, ne? Super. Du hast mich an eigene Sachen erinnert. Weil ich erinnere mich, dass ich mal mit unserem lieben Kollegen Markus Ritter zusammen bei einer Doku-Soap mitgemacht habe. Da ging es um irgendwie da war Arbeitsplätze zu besetzen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel, wie irgendwie so 4 Bewerber einen Job oder irgendwie sowas. Und da haben wir für eine kleine Brauerei, für den Braumeister, haben wir da mitgewirkt. Und das ist mir jetzt gerade erstmal wieder in den Kopf gekommen. Komm, als du von deinem Spielfilm erzählt hast.
Ja, hast du davon noch Material?
Keine Ahnung. Ich müsste, glaube ich, wirklich anfangen zu suchen, aber wir waren da nur ganz kurz sozusagen als Mitarbeiter mit drin, aber es war lustig, weil wir haben sozusagen das koordiniert und haben diese Produktion begleitet und es war für jemanden, der zu dem Zeitpunkt ja noch nie sowas gesehen hatte, es ist, glaube ich, eine spannende Welt. Ne? Für Außenstehende sieht das immer so nach schillernd und sonst was aus. Ich glaube, es gibt auch ein paar Downturns, ne?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich sag mal, im Großen und Ganzen ist auch die Fernsehbranche immer noch eine tolle Branche, gerade wenn man, ich sag mal, lange Serien dreht. Ne? Das fing damals bei uns mit der Handwerker-Serie an, Do It Yourself, SOS mit Sonja Kraus, die haben wir für Pro7 gedreht. Wenn du jeden Tag darf man das hier sagen, teilweise 20 Stunden am Stück arbeitet, ne? Und dann am nächsten Tag 12 und den übernächsten wieder 17, dann wächst man über die Monate hinweg auch als Team sehr zusammen, ne? Das wird dann ja irgendwann auch zur Familie. Das sind aber Ausnahmefälle, ne? In der Regel ist es ja so, dass jetzt für Kinofilmproduktionen, da kommen ganz viele verschiedene Gewerke, die treffen aufeinander. Manche Leute kennen sich von anderen Produktionen, aber die wissen im Vorfeld, gut, die Produktion dauert jetzt 5 Wochen, wir arbeiten jetzt 5 Wochen zusammen, wir haben eine gute Zeit, aber danach trennen sich die Wege. Wenn man dann für sowas arbeitet wie die Lindenstraße, für ein Format, was es 34 Jahre lang gab, wo teilweise Schauspieler unterwegs sind, die mit 5 Jahren da angefangen haben und mit 40 da aufgehört haben, dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug auch zu den Leuten und nochmal wirklich ein ganz anderes Verhältnis, ne?
Das ist schon enorm. Das ist das Witzige, weil ich am Sonntagabend kurz am Durchseppen war, durch das lineare Fernsehprogramm, muss man ja heutzutage sagen.
Gibt's das noch?
Das gibt's noch und man mag es kaum glauben, ich bin an hier Inga Lindström, also an so einem Herzschmerzfilm, kurz hängen geblieben. Und wer spielte da die Oma? Und das finde ich, das ist so schön, weil das bei der Lindenstraße überall so ist. Da sagt man nicht, ach guck mal, da ist die Oma, das ist doch die Schauspielerin, sondern man sagt, ach guck mal, Mutter Beimer. Ja. Weil die so eine Konstante ja auch in der Serie war. Ne?
War sie total, das war sie. Ich meine, die Frau ist mittlerweile auch 82. Marie-Louise Marjan ist die Schauspielerin, das wissen ja viele auch nicht. Die kennen sie auch nur unter Mutter Beimer. Was bei der Frau halt sehr besonders ist, ist, dass sie unheimlich viel auf der Welt unterwegs ist und gemeinnützige Organisationen unterstützt. Zum Beispiel die Organisation Plan, die sie seit vielen, vielen, ja schon Jahrzehnten unterstützt. Die setzen sich für Schulbildung in Dritte Weltländern ein und so weiter. Das ist schon enorm, dass dann die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und eine gewisse Verantwortung haben, diese auch wahrnehmen und da auch das ihre Bekanntheit nutzen, um was Gutes zu tun.
Schön.
Und das haben fast alle bei der Lindenstraße gemacht. Das muss man einfach sagen. Das war nicht nur eine sehr sozialkritische Sendung, sondern das Engagement im kompletten Team war sehr groß in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Genau.
Und ja, cool.
Ja, und da bin ich dann gelandet, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Fernsehen.
Du bist zum Fernsehen.
Genau, ich hatte keine Lust mehr auf Privatfernsehen und wollte mich wieder als Fotograf selbstständig machen. Das habe ich auch 2 Jahre gemacht und dann ging mir aber dieses Einzelkämpfersein ziemlich auf den Sack. Muss man einfach so sagen, wenn du selbstständig bist und nur alleine arbeitest und in deinem stillen Kämmerchen sitzt, fällt dir irgendwann auch die Decke auf den Kopf und dann kam halt tatsächlich das Angebot von der Lindenstraße und den Job habe ich nur bekommen, nicht weil ich der bessere Fotograf war. Meine liebe Kollegin Hanna Witte, die ist Hochzeitsfotografin und zwar einer der besten, die es in diesem Bundesland gibt, die hat sich auch beworben um diese Stelle und ich habe den Job aber nur bekommen, weil ich halt die Film- und Fernseherfahrung im Vorfeld hatte, nicht weil ich der bessere Fotograf bin. Letztendlich hatten wir uns dann auch damals mit der Hanna drauf geeinigt, dass wir gesagt haben, Steven und Hanna, wir lassen das los entscheiden. Wir gönnen es uns gegenseitig und es war genau die richtige Entscheidung, weil ich hatte 10 super Jahre, fast 11 super Jahre bei der Lindenstraße und Hanna hat dann ihre selbstständige Karriere so enorm ausgebaut, dass die ist wirklich eine Weltklasse-Fotografin, muss man einfach sagen. Und das wäre sie nicht geworden, wenn sie bei der Lindenstraße geblieben wäre oder den Job da angenommen hätte.
Das ist ja oft so, dass man viele Sachen, auch viele negative Sachen, also Nummer 1, andere Türen öffnen, ne? Und dass man vieles eigentlich erst so mit ein paar Jahren Abstand betrachten kann und sagen kann, was hat mir das damals gebracht? Total. Oder warum hat es irgendwas verhindert oder sonst irgendwas? Ne?
Also genau.
Hört sich immer so ein bisschen platt an, aber es ist wirklich so, also aus eigener Erfahrung auch dieses Thema so Niederlagen wegstecken, aber das ist, ich finde, man kann sich immer fragen, wenn was wirklich schief läuft, immer fragen, okay, was öffnet sich jetzt für eine Tür und was öffnet sich jetzt für eine Chance und dann sollte man in die Richtung gehen.
Ja. Genau, und das Leben ist ja eh immer ein ständiges Auf und Ab und man muss diese Wellen, ist wie so ein bisschen wie beim Surfen, man muss die Wellen einfach nehmen, wie sie kommen. Ne? Ab und zu gibt's halt mal eine Flaute, aber man weiß, morgen wird's wieder windig und dann muss man darauf hinaus.
Ja, das ist ein bisschen wie alte Männerweisheiten Stunde heute.
Schlimm, oder? Ich habe gestern fragte mich tatsächlich meine Frau, sag mal, wie alt wirst du jetzt? Und ich musste dann lange überlegen. Ich gestehe, ich habe mit meinem 30. Geburtstag aufgehört, innerlich mitzuzählen. Also das ist gar kein böser Wille. Ich habe mich letztens auch mal 8 Jahre jünger gemacht, als ich war oder als ich bin.
Ne, das ja, mich haben schon viele Leute deutlich älter gemacht als ich. Ja,
aber du hast ja auch, es gibt so die Mutter Beimer im deutschen Fernsehen, bist du ja so ein bisschen der Papa Schlumpf im Vanlife.
Ja, das habe ich auch schon gehört, aber irgendwie kann ich mich mit der Rolle noch nicht so anfreunden.
Papa Schlumpf war ja ein cooler Typ.
Ja, danke. Ich glaube, er liegt am weißen Bart. Und
vermutlich. Genau. Um jetzt die Kurve zu unserem Überthema, nämlich das Camping und unterwegs sein zu finden. Genau.
Gut, dass du das machst.
Ja, damals zur Fernsehzeit, also in der Hochzeit, hatte ich 200, 220 Nächte in Hotels im Jahr. Ne? Mhm. Wir waren ja wirklich nur unterwegs. Als Junggeselle überhaupt kein Problem. Ich hatte damals auch so viel Geld wie noch nie, ne? Wenn du nur deine 200 Euro Miete fürs WG-Zimmer zahlst, musst du überlegen, ich habe heute gehört, dass das Durchschnitts-WG-Zimmer in München aktuell bei 750 Euro liegt.
Mein Sohn, ne, du weißt ja, der Mick, der wird 18, der ist jetzt in die erste eigene Wohnung. Gut, der wohnt in Oslo, ist teuer, aber auch, der zahlt 1.000 Euro.
Das ist Wahnsinn.
Und das ist jetzt nicht irgendwie, der hat eine 4-Zimmer-Altbauwohnung mitten in der Innenstadt, ne? Ja, sondern der lebt in einem Vorort, halt in einer kleinen Wohnung. Punkt.
Absurd, ne? Also das ist verrückt.
Ja,
auf jeden Fall war das, liegt einem das ja so ein bisschen in den Genen. Ist man eher der häusliche Typ, der 9-to-5-Job macht und abends nach Hause kommt und seine 4 Wände hat, was total schön ist, ne, seine Geborgenheit zu Hause zu haben. Oder ist man halt der Typ, der es mag, unterwegs zu sein? Und ich habe mich unterwegs eigentlich fast immer schon wohler gefühlt.
Ja.
Ne, es gibt einfach so
Typen.
Ja, es gibt einfach so Nomadentypen und das trifft sich ja jetzt mit dem jetzigen Job auch sehr gut, ne? Dass wir im Winter sind wir zu Hause, weil die Saison dann ruhig ist oder vorbei ist und man sich dann aufs nächste Jahr vorbereitet und sobald die ersten Blätter an den Bäumen hängen, ist man ja fast nur noch auf Achse bis dann wieder in den Herbst rein, ne? Mhm.
Ja, das ist, ist bei mir ähnlich, wobei interessanterweise, also ich hier jetzt in dem zurückliegenden Jahr, glaube ich, noch nie so viele Übernachtungen im Auto hatte wie dieses Jahr. Und ich merke aber, dass ich mich da noch mehr, als es eh schon war, dran gewöhne. Also das ist wirklich schon auch, aber auf der anderen Seite auch sehr schön ist, hier nach Hause zu kommen. Aber mit diesem Gefühl, dass das die Base ist. Und nicht mit dem Gefühl, dass ich jetzt hier monatelang bleiben muss, sondern dass ich aber weiß, dass es diesen Ort gibt, an dem ich jederzeit zurückkehren kann. Und aber ansonsten sehr, sehr gerne unterwegs bin. Und jetzt, das macht es sehr angenehm.
Total. Bei uns ist es ja genauso. Und jetzt ist es bei dir ähnlich wie bei mir. Deine Familie teilt ja auch die Campingleidenschaft, ne? Also ich glaube, die Uli.
Ja, das habe ich ihnen aufgezwungen.
Genießen sie das auch oder machen die das nur, damit sie dich überhaupt nochmal zu Gesicht bekommen?
Nee, ich glaube, so jetzt muss ich wirklich nachdenken. Wann haben wir angefangen? Ja, 14 Jahre ungefähr, vor 14 Jahren. Also ich habe schon als Kind gecampt. Meine Eltern, also wir haben lange in den USA gelebt und meine Eltern sind jede freie Minute mit uns mit dem Auto oder mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil losgefahren. Also von dem her, bei mir war das eh drin, aber bei der Uli war es wirklich bis zu dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, überhaupt gar kein Thema. Null. Und wir haben das erste Mal, da haben wir jetzt am letzten Wochenende noch drüber philosophiert, weil die Lotta 15 geworden ist. Und wir so ein bisschen zurückgeblickt haben. Wir waren das erste Mal richtig auf dem Campingplatz am Gardasee und haben damals, das weiß ich noch, habe ich ein Familienzelt aufgebaut. Auch da habe ich mit dem Dirk drüber gesprochen, dass auch bei mir Familienzelte mal ein Thema waren. Und bei strömenden Regen. Und die Familie hat zugeschaut und die Uli hat versucht rauszufinden, wann der Zug zurückgeht. Und wollte das Erlebnis abbrechen. Aber das ist anders geworden. Also inzwischen sind wir so weit, dass meine Frau letztens zu mir sagte, wenn dann auch die Tochter nicht mehr da ist, dann lass uns mal ein Jahr lang durch Europa fahren. Also von dem her hat sich gut entwickelt.
Das trifft sich doch. Das passt doch ganz gut. Ja, ähnlich. Also bei uns war es ähnlich. Ich habe irgendwie meine halbe Jugend in Dackelgaragen geschlafen. Ich war sehr puristischer Camper, also wirklich eher mit Tarp, Schlafsack, Isomatte und Campingkocher, das war's. Mehr hatten wir nicht dabei und waren wirklich wochenlang in Wäldern unterwegs. Das Gute ist, dass meine Frau die ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Ich habe in einem anderen Podcast gelernt, bei dem ich auch Gast war, dass man den Osten nicht mehr sagen darf. Den gibt es nicht mehr, aber
neue Bundesländer hört sich auch doof an.
Finde ich total. Total.
Also, nach 30 Jahren
ja, ist es auch irgendwie so. Ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also ja. Finde ich auch. Also deswegen trifft es ganz gut, dass man sagt, meine Frau ist in der ehemaligen DDR groß geworden. Und die waren ultra viel campen.
Ne? Ja, also, ich glaube, das war da auch ein anderes Commitment von den Leuten total. Fürs Campen. Ne? Also ja. Da war Campen, glaube ich, schon nochmal auf einem anderen Level als bei uns.
Ja, total. Aber auch schön zu sehen, die sind da wirklich mit einem Trabi und einem ganz minimalistischen, puristischen Zelt los, irgendwo hingefahren, das Zelt aufgestellt. Und da gab es keine Kühlboxen oder Solarpanels oder so, sondern wirklich nur ein Dach über dem Kopf, quasi ein Stück Stoff über dem Kopf und einen Schlafsack. Ne? Und die hatten da wirklich tolle Zeiten. Und ich finde es schön, dass meine Kinder diesen Spirit auch mitgenommen haben.
Ja, absolut.
Das sind voll die Camping-Dudes. Als wir damals unseren alten Nissan Terrano, ich habe damals so einen alten Geländewagen gefahren, den wir zum Camper umgebaut haben. Als er den ersten Tag hier auf dem Hof stand, haben die Rückbank umgeklappt und haben hier auf dem Hof gecampt. Also die haben da wirklich nur im Auto schlafen wollen. Und den letzten Geburtstag, das war zu Corona noch, von meinem Großen, den hat er im Camper gefeiert. Also der hat da mit seinen Jungs im Camper geschlafen. Wir haben draußen Stockbrot hier im Hof gemacht, im Lagerfeuer. Die leben das voll und die lieben das auch voll.
Du, wir waren letztes Wochenende, die Lotte hatte Samstag Geburtstag, waren wir am Gardasee, ganz kurzfristig, und haben mit ihr gefeiert auf dem Campingplatz. Und jetzt in 2 Wochen oder sowas fahren wir mit, das wird furchtbar, mit 7 Mädels nochmal an den Gardasee und dann feiert sie sozusagen nach. Aber sie hat bewusst gesagt, sie würde gerne mit Zelt auf dem Campingplatz mit den Mädels und eine Nacht auf dem Campingplatz verbringen. Das finde ich echt cool.
Super cool.
Ja, ja, also mit 15.
Was? Echt okay. Nee, ja, das ist total geil. Worauf ich mich dieses Jahr wirklich freue, ich habe einen relativ großen Freundeskreis aus alten Schul- und Nachschulzeiten, ne? So Oberstufe, dann lernst du Leute kennen, die studieren bei uns im Ort und so weiter. Also da hat sich ein großer Freundeskreis draus entwickelt, der jetzt auch schon seit 25 Jahren besteht. Und
darf ich da einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich würde nur ganz gern etwas verraten, bevor du es selber verrätst.
Ah, okay.
Du hast vorhin schon drüber gesprochen, über deine Anfänge als Lehrling und so weiter und so fort. Was ich eine der interessantesten Anekdoten finde, ist, als wir jetzt in Stuttgart waren, auf der Messe, da waren wir zusammen, und dann hast du da gesessen und dann kamen 2 Mädels vorbei. Ja. Und das sind die Gründerinnen von Roadsurfer, einer der größten Autovermieter im Campingbereich in Europa, wenn nicht der größte. Ja. Und ich fand das sehr witzig, weil die waren mit dir zusammen in der Schule. Ne? Also wie sich so welche Kreise nach Jahrzehnten eigentlich jetzt wieder schließen.
Ja. Ja, das war wirklich total verrückt. Die haben mich auch, die Susi, eine der beiden Gründerinnen, die habe ich tatsächlich seit damals nie wieder gesehen. Da war der Kontakt komplett weg. Mit der Steffi, der zweiten Gründerin, hat man immer mal so sporadisch Kontakt gehabt. Ne? Also man hat immer mal telefoniert oder sich geschrieben, aber sich vielleicht mal so alle 3 Jahre eher durch Zufall getroffen. Und wir haben jetzt uns das erste Mal in Stuttgart wiedergesehen. Also Susi habe ich seit 25 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Und wir hatten beide sehr hart Pipi in den Augen.
Ja, das stimmt. Sagen. Das kann ich bestätigen. Ja.
Es war ein sehr rührender Moment. Ich habe gestern mir auch gerade noch die Fotos angeguckt.
Ja, das war wirklich, also das war offensichtlich. Und es war real. Ne? Also es war nicht so gespielt oder sonst was, sondern es war wirklich, du hast euch allen angesehen, was für eine Freude da gerade in der Halle war. Ne?
Es war
die ganze Halle ausgestrahlt.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben damals zu der Zeit, waren wir jeden Tag zusammen. Also es war eine Clique, die sich jeden Tag getroffen hat. Wir haben alles miteinander geteilt, jeden Geburtstag, jedes Essen, jedes Leid, jedes Glück. Das war zu der Zeit, wo du, klar, wenn du noch so kurz nach Schule und während der Schulzeit, da hast ja noch nicht so viele Verpflichtungen und dann machst du nichts anderes, als aufeinander zu hängen. Und dann wird das zu deiner zweiten Familie auch. Na, wir waren in jedem Urlaub zusammen. Ne? Wir waren, ich weiß nicht, wie oft wir zusammen am Arlberg waren oder in Frankreich Skifahren, Snowboard fahren. Sind beides übrigens, liebe Grüße, sollten Sie es hören, Steffi, Susi, die Schneehasel, also die besten Skifahrerinnen. Ohne die hätte ich niemals Snowboard fahren gelernt, weil die mich jeden Schlepplift mit hochgenommen haben, ne? Ohne dass ich falle. Wären die nicht so grandiose Skifahrerinnen gewesen wären oder sind. Ja, ich habe ihnen sehr, sehr viel zu verdanken.
Sehr, sehr schön.
Das war gar nicht die Story, die ich erzählen wollte, sondern der Freundeskreis, der sich danach entwickelt hat. Die treffen sich immer nur zu Beerdigungen und zu Hochzeiten, sonst kommen wir nicht zusammen. Es ist einfach so. Auf meiner Hochzeit war auch nur der halbe Freundeskreis, weil das war Corona. Hier war gerade die Flut durch den Ort gerannt und durch das Tal hier. Deswegen haben wir uns zu unserer eigenen Hochzeit gar nicht gesehen. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, uns dieses Jahr in 2 Monaten, wir haben einen Campingplatz in Holland gemietet und werden uns da alle treffen. Wir sind 24 Personen mit Kindern und von den 24 fahren alle VW-Busse oder Busse. Und es gibt einen mit einem Geländewagen. Also es sind auch irgendwie alles Camper geworden. Auch so also nicht so Vollzeit-Camper, aber Entschuldigung, irgendwie haben sie alle mit dem Thema Campen zu tun.
Ja, ist doch geil.
Ne? Eine Riesenleidenschaft.
Ja, vor allem, es hört sich wirklich nach einem sehr spannenden Urlaub an.
Ja, es ist nur ein verlängertes Wochenende und da freuen wir uns alle sehr drauf. Also das wird historisch.
Ja, schöner Begriff. Ja. Sehr gut. Ja, ja. Man merkt schon eins und ich glaube, das wird sich auch wie ein roter Faden weiter durchziehen, wenn wir miteinander reden. Dass wir durchaus öfters mal den zentralen Kurs verlassen und kleine Exkurse links und rechts machen. Das finde ich aber gerade gut, weil das macht es, glaube ich, so spannend, dass man halt auch mal das eine oder andere erzählen kann. Oder durch das Gespräch auf Anekdoten kommt, an die man selber gar nicht mehr gedacht hätte, ne? Also wo man dann auf einmal denkt, oh ja, stimmt, ne? Ja. Das ist so wie mit der Doku-Serie. Was wir aber machen wollen, und ich glaube, das würde ich gerne noch mal ein bisschen erklären, ist, wir wollen, oder ich würde gerne mit dir sehr häufig über das Thema Produkte basteln und. Und zwar deswegen, weil du, man kann ja wirklich sagen, ich habe heute die Busbastler-Cap nicht deswegen auf, sondern einfach nur so, aber man kann wirklich sagen, du bist ein Busbastler, sozusagen im Wortsinne.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe zweimal meinen eigenen VW-Bus oder unseren VW-Bus, den habe ich insgesamt zweimal selber ausgebaut und bin zwar mit handwerklichem Geschick, was ich im Vorfeld schon hatte, daran, aber ich hatte null Schimmer von Autos. Also ich konnte mal eine Glühkerze wechseln und Reifen wechseln und mittlerweile mache ich an meinem Fahrzeug wirklich alles selber. Ne? Bremsen wechseln, Nockenwellen, Sensor checken, klar, Ölwechsel und so Basics. Aber ich traue mir mittlerweile relativ viel zu selber zu machen. Und bin da so in dieses Busbasteln reingewachsen, tatsächlich. Viel auch gelernt von den echten Busbastlern, die mich da immer fleißig zur Hand genommen haben. Die habe ich auch sehr lange auf ihrem Weg begleitet und fühle mich immer noch als Teil der Busbastler-Community, definitiv. Die Gründer zähle ich auch immer noch zu meinen engsten Freunden. Genau, ja. Also ich glaube, ich bin so ein Selbermacher. Busbastler trifft es hervorragend. Genau.
Und eigentlich. Das passt wie die Faust aufs Auge zu mir, weil ich bin all das nicht. Ich bin weder großer Bastler, also ich kann es, aber ich sage immer, ich bin so ein 70% Bastler. Ich verliere dann die Geduld und denke mir, ach, das passt schon irgendwie. Aber das ist einfach nicht schön, wenn man Autos ausbaut oder sonst was macht. Oder wenn man Standheizung installiert oder was auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, wunderbar, ich hole mir den Steven, der kann mir das so aus der Bastelbrille ein bisschen beleuchten und kann sich das anschauen. Und ich glaube, das würde ich mal so einfach voraussetzen, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass wir beide so die Leidenschaft für coole Produkte teilen. Ne? Also für, ich habe mal einen Begriff, auf der CMT hat mich jemand interviewt zu dem Thema, was sind die Trends? Und ich habe gesagt, der Trend geht zum Gedöns. Und ich finde, der Begriff trifft es ganz gut. Ne? Es gibt so viele schöne Sachen, die nicht unbedingt hundertprozentig notwendig sind, die aber im Vanlife einfach sehr, sehr schön sind, wenn man sie hat.
Es gibt ein paar Must-Haves und es gibt ein paar Goodies, habe ich auch gerade. Ich weiß nicht, wie viel Taschenmesser ich dabei habe oder wie viel Messer ich habe. Ne? Also es ist so, ein Messer tut's, ne? Aber nein, man hat vielleicht auch mal 6 oder 7 dabei. Einfach, weil man sie mag. Ne?
Ja, genau.
So.
Weil man sie auch gern herzeigt, glaube ich.
ne? Ja, weil man sie gern dabei hat, weil man für verschiedene Messer verschiedene an, also das ist wie mit Hosen, ne? Draußen regnet, ziehe ich eine andere Jacke an oder mir ist kalt, ziehe ich eine lange Hose, mir ist warm, eine kurze Hose an. Und beim Messer ist auch so, das hat eine kurze Klinge, das hat eine geriffelte Klinge, das hat eine scharfe Klinge und da darf es auch gerne mal ein bisschen mehr kosten.
Ja. Ja, sehr schön. Ja. Und was man auch noch als Gemeinsamkeit definitiv festhalten kann, wir beide teilen die Leidenschaft für Skandinavien.
Ja,
in Nordeuropa. Ja.
Ja.
Und ich kenne ja, ich kenne viele Menschen, die können mit Nordeuropa gar nichts anfangen. Die sind alle Richtung Süden orientiert. Hm. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich mit dir jemanden habe, mit dem ich darüber philosophieren kann.
Ja.
Warum, wieso, weshalb das Leben dort einfach anders ist als bei uns.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Überblick und das war ein erster guter Einstand, um mal so einen Blick drauf zu kriegen, wer ist Steven Funk und wer ist der Mann hinter der Stimme? Eine Sache habe ich aber noch, die ich von Anfang an so ein bisschen im Kopf hatte. Du hast ja noch einen eigenen Podcast, ne?
Ja, der schläft im Moment auch ein bisschen. Und zwar habe ich den mit der lieben Maren Schwitala. Das ist der zweite Teil von Road and Board. Der erste Teil ist der Christian von den Busbastlern von Road and Board. Wir haben den irgendwas mit Medienpodcast. Da reden wir tatsächlich über die Berufe, über das weite Feld der Medienberufe, die es da draußen so gibt. Und wir interviewen oder sprechen da mit Leuten, die diese Berufe in den Medien ausüben und wie sie dazu gekommen sind. Also es ist eher ein Podcast für Leute, die sich beruflich vielleicht ein bisschen orientieren oder umorientieren wollen. Und ja, was für Berufe gibt's und was muss man geleistet haben, um in diesen Berufen Fuß fassen zu können?
Ja. Sehr schön. Ja, ich finde das eine sehr spannende Geschichte, die Maren, das vielleicht auch so ein bisschen als Background-Info für die Leute, die sich fragen, okay, die ist ja letztendlich eine sehr kreative Person als Grafikerin und als, wenn man so will, eigentlich Markendesignerin. Ne? Das kommt wahrscheinlich dem sogar näher. Mhm. Nur zum Beispiel die Cap, das Busbastler-Logo auf der Cap, alles, was man so sieht und visuell dargestellt ist, kommt aus ihrer Feder, Vans and Friends, also unser eigenes Logo, Schriftzug, alles, was da die Styles sind, kommt aus ihrer Feder. Also wirklich eine sehr inspirierende, sehr kreative Person und sicherlich auch eine tolle Podcast-Partnerin.
Total, mit einer wunderbaren Expertise und dann noch dazu ein unglaublich toller Mensch mit einer ganz großartigen Seele. Und ich freue mich schon drauf, dass wir jetzt bald die nächsten Folgen wieder angehen und vor allem, dass wir uns dieses Jahr wieder öfter sehen. Ganz liebe Grüße an dich, Maren.
Ja, auch von mir. Und natürlich an Christian.
Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich, genau.
Selbstverständlich.
Gut, ja, wer sich fragt, wann hören wir uns zusammen? Das werden wir jetzt mal planen und schauen, was für spannende Themen wir in den nächsten Wochen haben. Wer aber uns persönlich mal treffen will, der kann das nämlich auch machen. Das wollte ich auch mal am Rande erwähnen. Wir sind nämlich zusammen Anfang Mai bei den Munich Camping und Outdoor Days, dann eine Woche später bei den Cologne Camping und Outdoor Days. Und wir sind im Ende Mai, glaube ich, ist es so rund um den 18. bis 20. irgendwie sowas, sind wir beim Gates of Summer in Borkenberge. Also von dem her gibt es genügend Möglichkeiten, mal entweder mit mir, mit dir oder mit uns zusammen zu sprechen. Vielleicht auch die Möglichkeit, da mal eine Folge aufzuzeichnen. Das werden wir uns dann mal anschauen.
So werden wir das machen, genau.
Genau. Ja, dann vielen Dank für dieses wunderbare Intro und auf eine erfolgreiche Podcast-Staffel. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was wir uns alles Schönes raussuchen werden.
Ach, das wird großartig. Ich freue mich drauf, Peter.
Alles klar. Danke dir, Steven. Für alle, die Lust und Laune haben, lasst gerne ein Abo da. Ich verlinke natürlich auch, das habe ich gar nicht erwähnt, ich habe nicht einmal den Begriff Draußenmensch in den Mund genommen. Das ist aber wirklich, also das ist ja schon fahrlässig. Also, ich werde in den Shownotes verlinken auf den Instagram-Account von dir, Draußenmensch, auf den YouTube-Account, muss man auch sagen. Nicht jeder treibt den Aufwand für einen YouTube-Kanal. Du machst das und zwar sehr, sehr schöne Videos, sehr gute Videos und mit spannenden Themen und manchmal auch mit Dramen und Bussen, die wieder zum Leben erweckt werden und.
All das und mehr, genau. Doch, ich habe es eingangs erwähnt, glaube ich, als ich mich vorgestellt. Okay. Ja, ich glaube, ja.
Alles klar.
So viel von mir erzählt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe.
Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank, Steven. Wir hören.
Peter, ich danke dir. Alles Gute da draußen.
Bis dann. Ciao.